Fünftens, Fehlerkultur, Strafverfolgungszwang, Chorgeist. Wie gesagt, die Punkte gehen auch ineinander über. Das kann man gar nicht exakt voneinander trennen. Polizei ist, soweit mir das bekannt ist, soweit es auch aus Untersuchungen ersichtlich ist, eine Organisation mit einer überwiegend mangelhaft ausgeprägten Fehlerkultur. Das heißt, es überwiegen vielfach auch heute noch Auffassungen, Polizei macht keine Fehler. Wenn doch welche gemacht werden, dann sind es Einzelfälle, schwarze Schafe, Leute, die dann auch ganz schnell ausgeschlossen werden, ausgestoßen werden. In vielen Polizeiorganisationen ist die Fehlerkultur so schlecht, dass Leute sich eben nicht trauen, über Fehler zu reden, weil sie genau wissen, dann kriegen sie gleich irgendwie einen mit. Und jetzt gibt es auch, muss man nochmal gucken, es gibt Fehler und Fehler. Ja? Ich kann also bei der Radarkontrolle nicht konsequent genug gewesen sein, das passt meinem Vorgesetzten nicht und der setzt sich mit mir auseinander und dann ist das für den Beamten alles irgendwie noch erträglich. Und dann gibt es Fehler, wo eventuell eine rechtliche Grenze überschritten ist. Und da sind wir bei dem zweiten Stichwort, bei dem sogenannten Strafverfolgungszwang. Udo Behrendes war mal der Polizeipräsident von Bonn. Weiß gar nicht, was er heute macht. Irgendwie im Innenministerium, glaube ich, oder so. Hat mal gesagt, von der Sache her ist es so, zwei Polizisten sind gemeinsam im Einsatz und ja, gibt eine Kontrollsituation, irgendwie eskaliert die Sache so ein bisschen und jetzt holt der eine aus, um dem Bürger eine zu hauen. Ja, in letzter Sekunde überlegt er sich's noch. Das, was jetzt hier rechtlich gesehen vorliegt, ist eine versuchte Körperverletzung. 223 StGB. Der andere Beamte ist jetzt rechtlich gesehen verpflichtet, seinen Kollegen anzuzeigen. Ja, es gibt den Strafverfolgungszwang, das heißt, jeder Beamte, der Kenntnis hat, konkrete Kenntnis hat, glaubhaft Kenntnis hat von einer Straftat, ist verpflichtet, diese Straftat anzuzeigen. Macht er das nicht, begeht er seinerseits wieder eine Straftat. Diese Straftat heißt Strafvereitelung im Amt. Das heißt, nochmal auf meine Praxissituation zurück zu kommen, also der müsste eigentlich jetzt sofort zu seinem Dienstgruppenleiter hingehen und sagen, hier, Kollege Müller hat gerade versucht, einen Bürger zu hauen, er hat sich zwar noch im letzten Moment überlegt, vielleicht ist es der strafbefreiende Rücktritt vom Versuch, aber es ist eine versuchte Körperverletzung und ich zeige das jetzt an. Weiß nicht, wie Sie das sehen, ob das eine besonders praktikable Angelegenheit ist, das sozusagen auf diesem strafrechtlichen Weg dann zu regulieren. Fakt ist, dass die rechtliche Einordnung, die rechtliche Situation im Moment so ist. Das heißt, dieser Strafverfolgungszwang, die rechtliche Situation sorgt dafür, dass eben eine Auseinandersetzung mit Fehlverhaltensweisen in der Polizei sehr kompliziert ist. Ich hatte mal auf einer Veranstaltung aus dem Saarland einen Polizisten, der heute Funktionär in einer polizeilichen Gewerkschaft ist. Und er erzählte folgendes Beispiel. Er war Wachleiter und guckt irgendwie nachts aus dem Fenster, weil gerade noch Schluss ist, und sieht einen seiner Funkwagen vorfahren. Und die zwei Beamten steigen aus und machen den Kofferraum auf und holen aus dem Kofferraum einen Menschen, einen lebendigen Menschen. Und bringen ihn in die Wache und in die Gewahrsamszelle. Und er geht runter und fragt, was denn da los ist und wie die dazu kommen, einen lebendigen Menschen in den Kofferraum ihres Funkwagens zu machen. Und dann sagen die, der war betrunken, also maßlos betrunken und er hat in den Innenraum bereits erbrochen. Und damit er das nicht nochmal macht, haben sie in den Kofferraum gelegt. Ich will das jetzt nicht rechtlich auseinandernehmen. Auch da kann man über die Verletzung von Straftatbeständen nachdenken für diese Vorgehensweise. Fakt war, dass der Polizist erzählte, also der Vorgesetzte war dieser beiden Beamten, er hat sich mit denen hingesetzt, hat mit denen die halbe Nacht darüber geredet. Am nächsten Morgen haben die sich bei dem Bürger entschuldigt. Der Bürger wusste von nichts mehr, der hatte den kompletten Filmriss gehabt, hat die Entschuldigung aber angenommen und die Beamten, so schilderte das der Polizist, also der da bei meiner Veranstaltung war, er hatte den Eindruck, dass die verstanden haben, dass sie verstanden haben, dass das nicht in Ordnung war und dass eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit auch da war, dass das nicht wieder vorkommt. Es war aber rechtlich nicht in Ordnung. Rechtlich sauber wäre gewesen, wenn er die entsprechenden Tatbestände hätte angezeigt, wenn es ein Strafverfahren gegen die Beamten gegeben hätte. Das hätte mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, also mindestens die beamtenrechtliche, disziplinarrechtliche Konsequenzen gehabt, wenn nicht gar eventuell den Ausstieg aus der Polizei zur Folge gehabt, also Entlassung aus dem Beamtenverhältnis. Man kann darüber diskutieren, ne? Man kann darüber diskutieren, ist das, wäre das nötig, wäre das, muss das so sein oder ist es nicht eben, wäre es nicht besser, wenn es sozusagen differenziertere Wege geben würde, mit solchen Dingen umzugehen. Und wir werden darauf zurückkommen, wenn ich bei meinem vierten Punkt bin, wenn wir über Alternativen auch reden, Ansätze reden zur Prävention. Nicht zuletzt ist dieser Gedanke, der von Amnesty ja transportiert wird, dass es eine unabhängige Kontrolle der Polizei geben sollte, ist dieser Gedanke oder es wäre eine solche Institution genau für solche Fälle auch geeignet, weil diese unabhängige Kontrollinstanz hat keinen Strafverfolgungszwang und sie kann zu Lösungen führen, mit denen sozusagen sowohl dem Bürger und der Sicherheit sozusagen der Bürger gedient ist, als auch der Weiterentwicklung der Polizei. Ich will da nicht falsch verstanden werden. Ne? Also ich plädiere nicht für sozusagen da eine rechtliche Änderung oder für ein Aufheben des Strafverfolgungszwangs, weil dann sind wir wieder bei der Willkür, dann entscheidet letztendlich jeder Beamte von sich aus, ja, mache ich jetzt eine Anzeige, leite ich da was ein, leite ich da nichts ein. Das kann es auch nicht sein. Ich habe dafür, und niemand, der mir bekannt ist, hat dafür eine einfache Lösung. Und ich habe ja schon angedeutet, vielleicht liegt so eine Lösung eben auch ein bisschen außerhalb der Polizei. Ja, also diese unabhängige Kontrolle der Polizei wird ja von der Polizei, von den meisten Polizistinnen und Polizisten, die ich kenne, sehr abgelehnt und gerade auch von den Gewerkschaften sehr vehement abgelehnt und von den Innenministern und so weiter. Was dabei oft nicht gesehen wird, ist, dass es ja auch einen Schutz für die Polizei mit darstellt und Möglichkeiten auch differenzierter Umgangsweisen darstellt. Und ich werde noch drauf kommen, es gibt sehr gute Beispiele dazu aus Österreich. Der österreichische Menschenrechtsbeirat erfüllt so ein Stück weit in Österreich diese Funktion und hat mittlerweile auch eine relativ hohe Akzeptanz innerhalb der österreichischen Polizei. Ich will hier bei diesem Punkt noch kurz eingehen auf diesen Begriff des Chorgeistes oder der Mauer des Schweigens. Also mit diesen rechtlichen Konstellationen und letztendlich auch wieder sozusagen mit der Cop Culture ist es eben zu sehen, dass die Bereitschaft, Kolleginnen und Kollegen anzuzeigen, sehr gering ist, dass die Bereitschaft für Kolleginnen und Kollegen wegzuschauen, nichts gesehen zu haben, also diese Mauer des Schweigens, relativ hoch ist und es gibt eben immer wieder Verfahren, wo Polizistinnen und Polizisten Zeugen sind, die dann eben nichts gesehen haben, mitunter haarsträubende Dinge. Ne? Also es gab bei Berlin eine Festnahme, bei der der Täter, der in Fahndung stehende Autodieb und ja, Kleinkriminelle, mittlere Kriminelle, sage ich jetzt mal, von dem festnehmenden Beamten erschossen worden ist und die waren zu dritt und die zwei anderen haben aber die 8 Schüsse nicht gehört. Ja, also das muss man sich mal vorstellen. Also Mauer des Schweigens, diese Bereitschaft, Kolleginnen und Kollegen zu decken, diese Bereitschaft, sich eben auch nicht auseinanderzusetzen oder diese mangelnde Bereitschaft, sich auseinanderzusetzen, das Solidarprinzip über alles andere, auch über das Recht zu erheben und sozusagen so eine Front zu bilden und zu sagen, da lassen wir keinen ran, da lassen wir keinen rein. Und das ist eben ein großes Problem, womit es sich weiter auseinanderzusetzen gilt und wo eben auch in der Polizei versucht werden muss, ein Problembewusstsein zu wecken. Ja, also wir haben auf der einen Seite sozusagen die Notwendigkeit, die dienstliche Notwendigkeit der Solidarität, des sich aufeinander verlassen können und auch des sicherlich nicht hundertprozentig die Vorschriften einhalten können in jeder Phase. Das fängt ja schon an, was weiß ich, man dehnt mal eine Pause ein bisschen länger aus oder so, auch schon wieder eine Vorschrift verletzt. auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber eben sozusagen die Kehrseite der Medaille, also die Bereitschaft, wirklich auch Straftaten zu decken, teilweise schwere Straftaten zu decken, weil es ist ein Kollege und einen Kollegen scheißt man nicht an. Das sind sozusagen diese beiden Seiten der Medaille, die man sehen muss. Nächster Punkt, Frustrationen. Es wird Ihnen bekannt sein, wenn man frustriert ist, neigt man zum Aggressiven und lässt diese Aggressionen vielleicht auch raus. Diese Frustrationen können bei Polizistinnen und Polizisten sehr viele Gründe haben. Zum einen sind viele Polizistinnen und Polizisten frustriert über die organisationsinternen geschaffenen Frustrationsquellen, beginnend bei schlechter Dienstorganisation, schlechter Ausstattung, Überstundenbergen, unzulänglicher Einsatzplanung und so weiter und so weiter. Ich denke, Sie könnten da eine Menge drüber erzählen. Also da hat die Organisation selber viel, was Frustrationspotenziale bietet. Einsatzbedingte Frustrationspotenziale. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt im Zusammenhang mit dem letzten Castor-Transport so Interviews mit Polizistinnen und Polizisten gehört haben, also wie die dort auch verbraucht worden sind, geschlaucht waren, also wirklich über Zeiten im Einsatz waren, zum Teil schlechter versorgt waren als die Demonstranten. Ja, und das natürlich sozusagen dann vielleicht ja auch noch einhergeht mit so einer Überzeugung, dass eigentlich die Demonstranten auf der richtigen Seite stehen, ne? dass mit der Atomkiste da auch nicht so ganz okay ist alles. Ja, also gibt ja auch unter den Polizisten viele Atomkraftgegner, ne? Und das alles zusammen bildet dann ein Frustrationspotenzial, dass eben es zu beherrschen gilt, wenn es denn in einer Einsatzsituation irgendwie haarig wird, aber wo dann eben Menschen da sind, die eben sich nicht bis ins Letzte beherrschen können. Nee, das ist auch, also wir müssen immer versuchen, die rechtsstaatliche Perspektive dabei zu haben, ne? Und dieser Castor-Transport ist ja halt, es geht um dieses, das ist ein Zwischenlager, die Atomabfälle müssen irgendwo hin. Warum sollen die bei den Franzosen bleiben? Die Franzosen haben ja auch ein gewisses Recht zu sagen, also nehmt mal das Zeug zurück, weil das habt ihr uns geschickt zur Aufbereitung. Aber mit der Maßgabe, dass ihr das auch wieder zurücknehmt, es gibt in Deutschland noch keinen Ort für die Rücknahme. So, also irgendwo muss es hin. Im Moment ist das halt Gorleben. Ja? Und es gibt im Moment, irgendwo muss es hin, ne? Kann nicht auf der Schiene bleiben. Und das muss durchgesetzt werden, dieser Transport. Und bei einem Verständnis, was sozusagen für Atomkraftgegner man haben kann, letztendlich muss das Zeug irgendwo hin. So, und das durchzusetzen ist letztendlich dann auch polizeiliche Aufgabe. Und da gibt es kein Recht, sich dem zu verweigern. Ja, also das wird, wenn das Leute gemacht haben, dann sicherlich auch zu entsprechenden beamtenrechtlichen Konsequenzen führen. Sonstige, also es gibt viele mögliche individuelle Frustrationsgründe von all dem persönlichen Ärger, den man haben kann, den jeder von uns haben kann und den man vielleicht gerade als Schichtarbeiter haben kann, wenn man eben immer wieder Nachtschichten hat und unregelmäßiges Familienleben und so weiter und so weiter. Man muss auch noch mal sehen, es gibt Frustrationspotenziale, die können sich Leute, die nicht Polizeiberuf gemacht haben, gar nicht so richtig vorstellen, weil ein Polizist kann sich eben für Sachen nicht drücken, vor denen sich andere Leute drücken können. Ein Polizist muss eben erstmal in die Wohnung rein, wo die Leiche schon 2 Monate liegt. Ja, jeder andere Bürger kann sagen, mag ich nicht, dafür gibt es ja andere, aber die Polizei, der Polizist muss da rein. Ne? Und ich sage das nur als so ein Schlaglicht, um deutlich zu machen, also es gibt eben auch da Frustrationspotenziale. Und spätestens hier ist für mich nochmal der Punkt, deutlich zu machen, also all das sage ich, um Erklärungen zu liefern, nicht um Entschuldigungen zu liefern. Siebtens, Unsicherheit, Unübersichtlichkeit, Hilflosigkeit. Ein Zitat aus einer Arbeit, prekär wird es, wenn die Routine versagt und die routinierte Krisenbewältigung selbst in die Krise gerät. Das heißt, wenn Polizistinnen und Polizisten Situationen sind, wo es sehr unübersichtlich ist, wo zum Beispiel eine andere Situation vorgefunden wird, als ursprünglich zum Beispiel von der Einsatzzentrale vorgegeben, dann kommt es sozusagen zu einem inneren Spannungszustand. Die Ambiguitätstoleranz ist gefragt, über die alle Menschen in sehr unterschiedlichem Maße verfügen. Gerade Polizisten sind es aber gewohnt oder haben aufgrund ihrer rechtlichen Einschätzung, also ein hohes Bedürfnis an Eindeutigkeit, wenn die nicht vorliegt, dann kann unter Umständen sozusagen das ein Faktor sein, der dazu beiträgt, dass die Gewaltschwelle eventuell sinkt. Nicht zuletzt, ich sag mal, wenn Polizistinnen und Polizisten zum Beispiel das Gefühl haben, verarscht zu werden, das kann ja nur das Gefühl sein, ne? Aber wenn sie das Gefühl haben, verarscht zu werden, kann das auch so eine Uneindeutigkeit mit sich bringen oder eine Umkehr der Bewertung der Situation mit sich bringen, sodass dann entsprechend zum Beispiel Hemmschwellen fallen und unrechtmäßig gehandelt wird. Nächster Punkt, das sogenannte Dirty Harry-Syndrom. Dirty Harry sollte Ihnen allen bekannt sein als legendäre Filmfigur von Clint Eastwood, der den Polizisten Callahan in einer Reihe acht Filme gespielt hat. Als Film kann man ihn mögen, als Figur ist er natürlich als Polizist äußerst fragwürdig. Dirty Harry-Syndrom heißt oder meint, Polizistinnen und Polizisten könnten der Auffassung sein, weil sie sich in dem Moment an die Gewaltenteilung nicht mehr so ganz erinnern, dass wenn zum Beispiel ein Täter, der nach ihrer Meinung nicht genug bestraft wird, wenn er dann schon mal eine Tracht Prügel hat, dann hat er schon mal eine Strafe, die kann ihm keiner mehr nehmen. Polizistinnen, Polizisten berichten zum Beispiel, sie nehmen in der Hasenheide in Neukölln einen Drogendealer fest, bringen ihn zur Wache, dann wird er sozusagen Behandlung gemacht und dann wird er eventuell einem Haftrichter vorgeführt, der Haftrichter sagt nein. Also lange Rede, kurzer Sinn, 5 Stunden später ist er wieder in der Hasenheide und dann nehmen sie ihn wieder fest und das Ganze so irgendwie jeden dritten Tag und dann gibt es irgendwann den Zeitpunkt, wo es Kolleginnen und Kollegen von der Polizei gibt, die dann sagen, also der kriegt ja eh nichts von der Justiz und dann soll er schon mal von mir was haben. Ich drücke das so lasch aus, so lapidar aus. Es ist natürlich ein ganz klarer Rechtsverstoß. Es ist ein irgendwo nicht verstanden haben, welchen Sinn die Gewaltenteilung hat und dass die Polizei halt von Ordnungswidrigkeiten abgesehen keine Strafinstanz ist, sondern dass zu strafen immer noch Sache eines Gerichtes ist und dass die Prügelstrafe in Deutschland auch abgeschafft ist und auch Maulschellen, Ohrfeigen, wie immer man das ausdrücken möchte, Angriffe auf Menschen sind, Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit, ja bis hin zur Menschenwürde sind. Und damit ganz klare Menschenrechtsverletzungen sind. Es gibt dann ebenfalls untersucht, sozialwissenschaftlich untersucht, diese sogenannte aggressive Kriegermännlichkeit in geschlossenen Einheiten. Das heißt, in Einsatzhundertschaften, Bereitschaftspolizeieinheiten, das ist ja von Ländern her unterschiedlich organisiert, aber in sogenannten geschlossenen Einheiten gibt es nach wie vor oftmals eine gesonderte Kultur, eine Kultur, die sich oft sehr eng noch an militärische Traditionen, an eben das anlehnt, was in diesem Begriff schon drin steckt, aggressive Kriegermännlichkeit, also dass es erstrebenswert ist und ein gutes Ziel ist, ein starker Krieger zu sein, ein harter Kerl zu sein, einer, der tough ist, der sozusagen seinen Mann steht, der in Kämpfen bewährt ist und so weiter und so weiter. Ich will das jetzt hier nicht weiter ausmalen. Das wird oftmals über Mythen und Legenden, über Erzählungen verstärkt, ja, dass man sich also von Einsätzen von vor 5 oder vor 10 Jahren noch Geschichten erzählt, wie die Einheit XY mit dem Einheitsführer Z die und die Leute gegen die und die vorgegangen ist und das Ergebnis hatte und so weiter und so weiter. Also hier sozusagen auch wieder eine kulturelle Komponente reinkommt, die wenn sie sozusagen verinnerlicht wird und wenn das fortbesteht, der Menschenrechtsverletzung, dem Übergriff der illegalen Polizeigewalt, also das sehr in eine solche Richtung tendieren kann. Ja, und ich hatte ja vorhin schon von diesem einen Kollegen da von der Polizei berichtet, der gesagt hat, eigentlich hätte er jeden Tag Anzeigen schreiben müssen. Der war aus einer solchen Einheit. Ich habe das dann nochmal ein bisschen hinterfragt und er hat dann erzählt, eben, ja, das waren eben so, dieses Selbstbild war, wir sind harte Kämpfer gegen den Rest der Welt. Ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen. Ja, und die uns gegenüberstehen, sind unsere Feinde und gegen die müssen wir uns wehren und so weiter und so weiter. Authority Maintenance, eine von zwei amerikanischen Soziologen untersuchte Geschichte, Alpert und Dunham. Menschen wollen ganz allgemein ihre Autorität aufrechterhalten. Also wenn ich in einer Interaktion bin, dann möchte ich vom anderen als Autorität anerkannt werden. Oder wie es in der Straßensprache heißt, Respekt, Alter. Polizistinnen, Polizisten, so haben Albert und Dunham für amerikanische Polizisten herausgefunden, tendieren besonders dazu, dass ihre Autorität aufrechterhalten wird, wenn es jetzt in Situationen, Konfliktsituationen dazu kommt, dass eben Bürger auch ihre Autorität aufrechterhalten wollen, dass sie also einfach ausgedrückt auch Recht haben wollen, beziehungsweise sich eben den Anweisungen der Polizei nicht fügen wollen, dann ergibt sich für den Polizisten ein innerer Druck, er muss seins durchsetzen, er muss es letztendlich auch durchsetzen, wenn er seinen Job richtig machen will, er muss es unter Umständen aus rechtlichen Gründen durchsetzen und am Ende kann daraus dann sozusagen eine Eskalation werden, die dann eben eventuell auch in Gewalt und illegale Polizeigewalt mündet. Und vielleicht ein kleines Beispiel, das ist nicht in Gewalt gemündet, aber das kann man so sehen, was da vielleicht vor sich geht. Habe ich beobachtet bei mir in meinem Wohnbezirk in Berlin, vom Polizeirevier fährt auf dem Gehweg eine Frau mit dem Fahrrad und gerade ein Polizist steigt gerade aus dem Streifenwagen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist, aber Fahrradfahren auf dem Gehweg ist zumindest in Berlin verboten, außer da, wo es erlaubt ist, aber es war da nicht erlaubt. Und der Polizist rief dieser jungen Frau zu, sie soll absteigen, so sinngemäß. Daraufhin rief sie über ihre Schulter irgendwas, was habe ich nicht verstanden, und radelte weiter. Und jetzt sah man, wie es in dem Beamten arbeitete. Ja, er war eigentlich wahrscheinlich auf dem Weg zur Pause, rief nochmal hinter ihr her, sie reagierte nicht, radelte munter weiter auf dem Gehweg. Und jetzt drehte er sich um und wollte offensichtlich zu seinem Streifenwagen zurück. Ja, also offensichtlich fühlte er seine Autorität jetzt in so hohem Maße nicht respektiert, dass er nun doch hinter ihr herfahren wollte, um die Sache, aber da fuhr sie dann auf die Straße und dann ging er doch hoch. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Eine halbe Stunde oder? Ja? Also ich versuche mal so in 10 Minuten noch fertig zu werden, damit wir da noch ein bisschen Zeit zum Diskutieren haben. Ja, unangemessener Umgang mit Gewalterfahrung, traumatischen Erlebnissen. Polizistinnen, Polizisten können Opfer von Gewalt werden. Polizistinnen, Polizisten machen Gewalterfahrungen als Täter, ob illegal oder legal. Also Täter im Sinne von tun jetzt. Sie werden Zeugen von Gewalt und sie können natürlich auch andere traumatische Situationen erleben, Leichenfunde, Unfälle, Verkehrsunfälle mit Schwerverletzten. Der Beamte, der Kinderpornografie bearbeitet und sich den ganzen Tag Dinge angucken muss, die wir alle oder hoffentlich alle nicht sehen wollen. Also ich sage einfach, es gibt viele Bestandteile dieses Berufes des Polizisten, die also traumatisch sind, die oder traumaähnlich sind, die schwer zu verarbeiten sind. Und hier gibt es teilweise immer noch auch in der Polizei Auffassungen, so ein Mann steckt das weg. Auffassungen, dass also das nicht professionell bearbeitet und verarbeitet wird, sondern dass letztendlich es verdrängt wird und Sie wissen wahrscheinlich alle, das, was verdrängt wird, arbeitet irgendwie weiter und es besteht immer Gefahr, dass sich das in Situationen unangemessen Bahn bricht. Forderungen, dass also es Supervision geben sollte, geben müsste für Polizisten, Polizistinnen, dass es Hilfsangebote geben müsste, diese Forderungen bestehen, diese Hilfsangebote gibt es teilweise bereits. Aber es ist erstens relativ wenig und zweitens gibt es eben gerade in den sehr männlich geprägten Kulturen immer auch noch so eine Hemmschwelle, das auch wahrzunehmen. Ja, weil man könnte ja irgendwie als nicht mehr richtiger Mann dastehen, wenn man irgendwie zum Macke-Doktor geht oder so. Es gibt Untersuchungen darüber, dass eben die unprofessionelle Verarbeitung Tendenzen zum Zynismus, zur Depression, zum Alkoholmissbrauch fördert und dass daraus dann wiederum Einstellungen erwachsen, die dann auch zu illegaler Polizeigewalt führen können. Stigmatisierende Fremdbilder, Labeling Approach, Self-Fulfilling Prophecy. Also Polizistinnen, Polizisten sind damit konfrontiert, dass sie ja wissen, dass andere Menschen nicht gut über sie denken. Ich hatte neulich ein Gespräch mit Studierenden, also von der Fachhochschule, und einer war, gerade hatte sein erstes Praktikum bei der Polizei hinter sich, und er war erschrocken, also als er war bei einer Demonstration eingesetzt, und er war eigentlich in seiner Mentalität Student, ne, und kam auch eher aus alternativen Milieu, und er war erschrocken, den Hass zu sehen auf der anderen Seite, in den Augen der Demonstranten. Also es war seine Wahrnehmung, ne? Er nahm eben Hass wahr in den Augen und das hat ihn sehr erschrocken und sehr deprimiert und so weiter. Daraus kann sich ergeben, Labeling Approach, ja, dass man, also wenn man etwas zunehmend erlebt, eine solche Fremdwahrnehmung zunehmend erlebt, dass man das so als ein Label auch annimmt, dass man sagt, okay, also die denken das über mich, also verhalte ich mich auch entsprechend. Und es kann in Situationen, Interaktionssituationen dazu kommen, dass es eine Self-Fulfilling Prophecy gibt, dass man also der Polizist einem Bürger begegnet, denkt, ach, der kann mich wahrscheinlich auch nicht leiden, und dann entsprechend sozusagen es zu einer Überreaktion kommt. Das einzige Mal, wo ich geschlagen worden bin von einem Polizisten, war eine solche Situation, also ein Polizist, der Feierabend hatte, war angetrunken in Uniform, lief auf der Straße an mir vorbei. Ich guckte ihn an, weil er eben, naja, sichtbar angetrunken war. Er guckte mich an und sagte dann, stehen bleiben. Und dann bin ich brav stehen geblieben. Da sagt er, Ausweis. Und dann wollte ich erst mal fragen, warum er meinen Ausweis sehen möchte. Und da hatte ich schon eine Ohrfeige sitzen. Und dann habe ich ihm Ausweis gezeigt. Ich war damals selber noch Polizist, hatte auch einen höheren Dienstgrad als er. Das nächste, was er gesagt hat, naja, pfeife ich mir eben Liedchen. Also er war schon ziemlich angetrunken und es war genau so eine Situation, ne? Also er hat mir dann erzählt, so sein Leid geklagt, ja, er wird immer angepöbelt und er hatte Angst, dass ich habe so komisch geguckt, er dachte, ich will ihn auch anpöbeln und so weiter. Am Ende vom Lied war er gesagt, ich soll ihm auch eine reinhauen. Also nicht, dass ich keine Lust gehabt hätte, aber ja, wie hat das ausgesehen, ein Zivilist, und wenn dann in dem Moment ein Funkwagen vor, ich will nicht weiter darüber nachdenken. Ich bin ihm dann eine Woche später in der U-Bahn nochmal begegnet. Er hat einen knallroten Kopf gekriegt. Ich wusste, er hat sich dann doch noch gemerkt. So besoffen war er dann doch nicht. Rolle von Polizeiberichten. Rolle der Polizeiberichte. Es wird, also Bär hat es mal genannt, hermetisches Vertexten. Und zwei Polizisten haben in einem Aufsatz mal geschrieben, intelligentes Kaschieren. Also Polizisten verstehen es, lernen es, verstehen es ganz gut, Sachverhalte so darzustellen, dass sie nicht angreifbar sind. Man lässt eben Details weg, man nimmt allgemeine Umschreibung, einfacher körperliche Gewalt oder so, wo dann nicht so ganz klar hervorgeht, was wurde ganz konkret gemacht. Ich meine, man kann ja auch nicht alle Details in Berichten aufschreiben, aber diese Art, Berichte zu schreiben, führt natürlich auch dazu, dass, weil ich ja weiß, ich muss es nur geschickt genug formulieren, eine Bereitschaft wachsen kann, dann eben auch Dinge nicht korrekt auszuführen, weil man weiß ja, man muss es nur geschickt genug formulieren, dann wird das schon irgendwie alles glimpflich abgehen. Letzter Punkt, der sogenannte Widerstandsbeamte, ein Begriff auch aus dem Polizeisprachgebrauch. Also Beamte, Polizeibeamte, die immer wieder Anzeigen erstatten wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Also sie treten damit häufiger, das ist bei ihnen häufiger als bei anderen Beamten. Jetzt ist es natürlich, kann man drüber spekulieren, sehen die so komisch aus, dass sie eben öfter angegriffen werden. Eine Untersuchung, die dazu gemacht worden ist, sagt aber nein, sie sind eher Personen, also Beamte, die selber provozieren, bis sie angegriffen werden, um dann eben entsprechend körperliche Gewalt ausüben zu können. Oder sie behaupten sogar nur, dass sie angegriffen worden sind. Nicht zuletzt auch aus juristischen Gründen, um sozusagen einer Anzeige eines Bürgers etwas entgegenzusetzen. Also es wird sozusagen regelmäßig gemacht, weil damit aktenkundig wird, dass sie gerechtfertigte Gewalt angewendet haben. Man hat herausgefunden in einer Untersuchung, dass diese Beamten überproportional oft Opfer selber von Gewalt geworden sind, beziehungsweise viel Gewalterfahrungen hatten. Was die Sache, wie gesagt, nicht entschuldigt. Ich will kurz wenigstens noch etwas sagen zu Ansätzen zur Prävention illegaler Polizeigewalt, fehlt ein W. Man redet seit den 90er Jahren von einem Paradigmenwechsel bei der Polizei. Das heißt, das Polizeiverständnis, auch das Selbstverständnis der Polizei hat sich begonnen zu wandeln. Seit etwa den Ende 80er, Anfang 90er Jahre, also weg sozusagen von der Obrigkeitspolizei, von der nur den Staat sehenden Polizei hin zur Bürgerpolizei. Das spiegelt sich nicht zuletzt in den Selbstbildern, in den Leitbildern der Polizei wieder, wobei man immer die Frage stellen muss, sind diese Leitbilder auch verinnerlicht, sind wir bei der Cop-Culture. Aber insgesamt hat man es bei der Polizei mit einem Prozess zu tun, zur Entwicklung hin zur Bürgerpolizei. Und dass heute hier bei der Veranstaltung zwei Polizisten sitzen, zwei Polizeibeamte sitzen, ist, denke ich, dafür einfach auch ein Beleg. Gleichzeitig ist es ein widersprüchlicher Prozess, auch aus politischer Sicht ein widersprüchlicher Prozess. Es gibt auch Politiker, denen das nicht so richtig passt, die immer auch noch Hardliner-Vorstellungen im Kopf haben, die Law-and-Order-Vorstellungen im Kopf haben. Also es ist ein widersprüchlicher Prozess, aber insgesamt ist es auf einem richtigen Weg und es ist gut, wenn sich dieser Weg weiter so gestaltet. Nächster Präventionsansatz, Kooperation mit der Zivilgesellschaft, also die Zusammenarbeit von Polizei mit zivilgesellschaftlichen Organisationen. Dafür gibt es jede Menge Beispiele. In Berlin beispielsweise gibt es ein Projekt, das TIC-Projekt, Transfer interkulturelle Kompetenz heißt es, wo also Polizei in dem berühmten Berliner Bezirk Neukölln zum Beispiel mit verschiedenen zivilgesellschaftlichen Organisationen, Moscheevereinen, Gruppen von anderen Migrantengruppen zusammenarbeitet, um eben gemeinsam sozusagen für ein gutes gemeinsames Miteinander von Polizei und Zivilgesellschaft zusammenzuwirken. Und diese Ansätze natürlich gilt es weiter zu stärken. Ein dritter Punkt, die Frage der Menschenrechtsbildung. Nochmal kleiner Werbeblock. Ja, ich habe dem ja diese Studie letztendlich gewidmet. Hier sind viele Ansätze drin, beschrieben, was schon passiert in der Polizei an Menschenrechtsbildung im engeren und im weiteren Sinne. Man darf jetzt nicht nur Seminare oder Ausbildungsgänge vor Augen haben, wo direkt das Label Menschenrechte draufsteht, sondern letztendlich ist auch ein integriertes Einsatztraining, wo der Einsatztrainer gemeinsam mit dem Psychologen, gemeinsam mit dem Juristen guckt und das Einsatzhandeln der Trainierenden dort beurteilt und dann eben auch die menschenrechtliche Perspektive dort mit einbringt, als solche Form von Menschenrechtsbildung zu sehen. In der Ausbildung, in der Fortbildung, Kehrseite der Medaille ist, das Ganze ist quantitativ noch nicht auf einem Stand, der befriedigend ist. Und hier wird von der Bundesregierung zum Beispiel in den Berichten an die entsprechenden UN-Gremien und Europaratsgremien leider viel mehr behauptet, als real der Fall ist. Also es sind ein Stück weit immer auch noch Tropfen auf den heißen Stein und da gäbe es noch viel zu tun. Da gibt es auch eine ganze Reihe von Ideen, was zu tun wäre. Nicht zuletzt also vielleicht auch Maßnahmen, die insbesondere die sogenannte erste Hierarchieebene erreichen, also die unmittelbaren Vorgesetzten der operativ tätigen Polizisten, weil die den größten Einfluss haben auf Einstellung, Handlungsmuster letztendlich ihrer Unterstellten. Die letzten zwei Punkte werden Sie wahrscheinlich irgendwie kennen. Es sind die Kernpunkte der Kampagne, der gegenwärtigen Kampagne von AI. Das ist zum einen die Kennzeichnungspflicht. Also es ist eine klare Forderung und jetzt muss man sagen, nicht nur von Amnesty International aus dem Jahre 2010, sondern schon eine bürgerrechtliche Forderung sehr, sehr lange, mindestens seit den 70er Jahren. Mittlerweile eine Forderung, der sich zum Beispiel der Thomas Hammarberg, der Menschenrechtskommissar der Vereinten Nationen, angeschlossen hat. Eine Forderung, die beispielsweise erhoben wird von dem CPT, dem Komitee zur Verhütung von Folter des Europarates. Eine Forderung also, die nicht neu ist, die aber im Moment vehement nochmal erhoben wird. Also Kennzeichnungspflicht. Jeder ein operativ tätige Polizist sollte eine Namensschild tragen oder eine Nummer tragen, an der er eindeutig identifizierbar ist. Als Hauptargument dagegen wird gerne angeführt, insbesondere von den Gewerkschaften, die Bedrohung, das Bedrohungspotenzial, was sozusagen, ja, wenn die Beamten ihre Namensschilder tragen würden, dann könnten sie leichter Opfer werden von Racheakten etc. Aus meiner Sicht ist es ein komplett vorgeschobenes Argument und ich habe relativ gute Belege dafür. Erstens, wenn man sich anguckt, was bei den Polizeien national, international los ist, wo es schon die Kennzeichnung gibt, wie viele Racheakte da seitdem passiert sind, so gut wie gar keine oder nicht mehr als vorher. Zweites Argument dagegen, der sich wirklich rächen will, der wartet einfach an der Tür von der entsprechenden Dienststelle, bis der Polizist rauskommt und rächt sich. Drittes Argument dagegen, die Leute, sage ich jetzt mal, die für die schlimmsten Strafen zum Beispiel verantwortlich sind, das sind Kriminalbeamte, das sind Richter, das sind Staatsanwälte, die treten immer mit ihrem Namen auf. Also es sind für mich wirklich vorgeschobene Argumente. Außerdem gibt es ja eben auch durchaus die Möglichkeit der individuellen Kennnummer. Ein weiteres Argument dagegen wird oft, ja, dann könnte es ungerechtfertigte Anzeigen geben. Klar wird es die geben, gibt es aber heute auch schon. Die Möglichkeit, sich dann aber dagegen zu wehren, wenn es eine ungerechtfertigte Anzeige ist, die ist viel größer, weil der Beamte, der dann mit Nummer genannt werden kann, wird ja dann auch seine entsprechende Aussage tätigen. Und dann gibt es halt ein Gremium, sei es ein Staatsanwalt, sei es ein Gericht, sei es vielleicht auch ein unabhängiges Untersuchungsgremium, ein Gremium jedenfalls, das entsprechend dann be- und entlassen prüft und eine Entscheidung trifft. Also letztendlich, in der jetzigen Situation bleibt nach meiner Überzeugung viel mehr an der Polizei an negativem Haften, als es dann der Fall wäre, wenn es die individuelle Kennzeichnung geben würde. Insofern also greifen für mich die Argumente, die dagegen gebracht werden, nicht. In Berlin haben wir jetzt die Situation, dass der Polizeipräsident das durchgesetzt hat, dass also für die Berliner Beamten wird ab 1. Januar 2011 die individuelle Kennzeichnungspflicht kommen. Letzter Punkt, die unabhängige Kontrolle, die unabhängige Kontrollinstanz. Auch das ist eine alte Forderung, hat es in Deutschland auch schon gegeben, von 1998 bis 2001 in Hamburg, bis ein gewisser Herr Schill Innensenator wurde, hat es die Hamburger Polizeikommission gegeben, eine unabhängige Kontrollinstanz, die im Nachgang des sogenannten Hamburger Polizeiskandals gegründet worden ist, sicherlich unterschiedliche Erfahrungen gesammelt hat, Erfahrungen sammeln musste. Ich hatte vorhin schon, glaube ich, versucht deutlich zu machen, es gibt viele Argumente dafür, so etwas zu haben. Es gibt unabhängige Kontrollinstanzen, beispielsweise in Großbritannien. Für Nordirland hat diese, ich habe mal einen Vortrag des Verantwortlichen da von Nordirland gehört, da sind in dieser Kontrollinstanz insgesamt 1500 Leute beschäftigt. So viel müssen es, glaube ich, in Deutschland nicht sein. Aber es gibt viele gute Argumente dafür und aus meiner Sicht auch nur wenig Argumente dagegen. Das Hauptargument, was dagegen angebracht wird, lautet, es gibt ja einen funktionierenden Rechtsstaat, ein funktionierendes Rechtssystem. Ja, gibt es. Allerdings gibt es auch eine Staatsanwaltschaft, die nachgewiesenermaßen, gibt es eine Untersuchung von Singelnstein, nachgewiesenermaßen parteiisch agiert. Es gibt den Chorgeist, es gibt die Mauer des Schweigens. Also es gibt sozusagen viele Probleme, die dagegen stehen und die oftmals Richter dann am Ende dazu bringen, zu sagen, ich kann es hier nicht klären, zugunsten, im Zweifelfall zugunsten des Angeklagten. Und hier hat er eine unabhängige Kontrollinstanz, auch mit einem breiteren Instrumentarium als nur dem juristischen, mehr Möglichkeiten, Dinge zu klären und mehr Möglichkeiten, auch Dinge gut auf den Weg zu bringen, als das auf dem Rechtsweg passiert. Soweit, erstmal so vom reinen Erzählen her. Schönen Dank. Und ich würde aber gerne noch die, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, noch irgendwie diskutieren und reden und streiten. Okay, es waren drei Fragen, dann gehe ich mal der Reihenfolge nach durch. Also, es gibt ja immer wieder Ideen zu Polizeireform, es gibt immer wieder Ideen zur, wie Polizei verändert werden sollte. Ehrlich gesagt, ich habe mir diesen Vorschlag von Herrn de Maizière nicht detailliert durchgelesen. Ich weiß nur, was die Presse drüber berichtet hat, und da habe ich die Befürchtung, wie nicht selten, dass da sehr oberflächlich und sehr auch viele Dinge vermischend berichtet wurde. Also ich will jetzt nicht sagen, ich bin kein Fan von unserem Innenminister, aber ich glaube, dass es ein relativ besonnener Mensch ist, der nicht einfach irgendwelche unausgegorenen Dinge in die Welt setzt. Insofern würde ich mir das erstmal näher durchlesen wollen und genauer angucken wollen, und bis dahin habe ich dazu keine Meinung. Also es gibt sozusagen Bestimmungen in unserem Grundgesetz, was die Aufgaben der Bundespolizei und das vor allem des BKA anbetrifft. Ein Grundgesetz ist erstmal nicht so einfach zu ändern, und ich denke, auch aus den Ländern wird es berechtigterweise also auch erheblichen Widerstand geben, wenn jetzt Kompetenzen der Länderpolizeien beschränkt werden sollten. Und das hat ja alles mal irgendwann seinen Sinn gehabt, als man das Grundgesetz 48, 49 entworfen hat, warum man das sozusagen, das Föderalismusprinzip gerade auf die Polizei auch angewendet hat. Küppersbusch, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, Friedrich Küppersbusch, Journalist, ich habe es heute gelesen, in so einem polemischen Ausdruck hat er so gesagt, also da könnten jetzt gegenwärtig sich einige wieder in Bereiche des Dritten Reiches zurückbegeben wollen oder so, ne? Also er hat es so ein bisschen polemisch ausgedrückt. Also müsste man sich im Detail angucken. Auf der anderen Seite, dass sozusagen eine Sicherheitslage, ein Sicherheitsapparat erfordert, der dem gerecht wird, muss man auch sehen. Und das ist auch nochmal so ein bisschen so ein Thema für sich, also Terrorismusgefahr und Menschenrecht. Ich kann Ihnen da nur empfehlen, Heiner Bielefeld, der ehemalige Direktor des Deutschen Instituts für Menschenrechte, hat dazu ein kleines, sehr lesenswertes Papier geschrieben, also wie wichtig das ist, sozusagen das nicht gegeneinander auszuspielen. Ja, auf der einen Seite braucht es sozusagen den Schutz unserer Gesellschaft vor realen Gefahren, und auf der anderen Seite müssen wir uns immer wieder darüber im Klaren sein, dass der Schutz der Rechtsordnung letztendlich als Kern die Menschenrechte hat. Ja, und wir können sie nicht suspendieren dafür, ja, also wofür machen wir es denn sonst? Ne? Und das legt Heiner Bielefeld da sehr gut dar. Also insofern mehr kann und will ich dazu im Moment nicht sagen. Mit dem Widerstand, mit den Widerstandshandlungen sind tatsächlich erstmal körperliche Handlungen gemeint. Das heißt, natürlich habe ich erstmal die Möglichkeit, mit einem Beamten, der jetzt was von mir will, zu reden. Allerdings kann es auch sein, dass er sagt oder darauf besteht, dass irgendeine Forderung sofort umgesetzt wird. Und dann ist irgendwann auch das Ende des Redens erreicht. Und dann habe ich ja eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder ich versuche weiter zu reden, aber der hat schon gesagt, wir reden jetzt nicht mehr. Und dann, wenn ich in dem Moment sozusagen dann seinen Anweisungen nicht Folge leiste, dann ist es ja, kriegt das so eine körperliche Komponente. Und das würde ich immer versuchen zu vermeiden, weil da komme ich dann ganz schnell in so eine Unrechtsposition rein, als Bürger, sage ich jetzt mal. Beziehungsweise habe ich ein Problem, meine Rechtsposition zu beweisen. Und wenn ich jetzt wirklich der Meinung bin, dass ich Unrecht bin, dann haben Sie natürlich recht, wenn Sie sagen, also unter Umständen ist das mit dem Anzeigen, bringt das alles nichts, weil ich habe keine Zeugen und es ist aufwendig und so weiter. Aber Fakt ist auch, dass sozusagen es gibt ja auch eine polizeiinterne Auswertung solcher Dinge. Und wenn jetzt immer wieder zum Beispiel gerade über bestimmte einzelne Beamte Beschwerden, ja, das fängt ja nicht gleich mit einer Klage beim Verwaltungsgericht an, das fängt ja erstmal vielleicht mit einer Beschwerde an über eine Maßnahme eines Beamten. Und wenn jetzt immer wieder die Beamten eine Beschwerde bekommen, dann sagt das auch was über diese Beamten aus und dann werden sich die Vorgesetzten mit denen auch auseinandersetzen. Und also die Polizeidienststellen, die ich kenne, da ist das auch grundsätzlich so, also dass wenn sozusagen zu einem Beamten eine Beschwerde gemacht wird, muss der sich dazu positionieren und in aller Regel werden auch diese Positionen nicht einfach so vom Tisch gewischt. Ja, also auch die Position der Bürger nicht vom Tisch gewischt. Also es lohnt sich immer, so eine Dienstaufsichtsbeschwerde zu machen, wenn man glaubt, Unrecht. Nee, muss man nicht zwangsläufig, wenn man sagt, das war an dem und dem Ort, und es kommt ein bisschen drauf an, war ich in einer geschlossenen Einheit gegenüber, wird es tatsächlich problematisch. Ja, aber war ich zum Beispiel in einer Streifenwagenbesatzung gegenüber, gut, dann habe ich vielleicht die Nummer von dem Streifenwagen und beziehungsweise habe einen Ort und eine Zeit und dann lässt sich meistens auch rekonstruieren, wer da in Frage kommt. Ja, und egal, aber auch wenn ich selber jetzt subjektiv, also wenn ich Sie wäre und Sie hätten irgendwie ein Problem mit einem Polizisten, ich würde immer sozusagen diesen Beschwerdeweg gehen. Ja, also ich würde nicht darauf verzichten, aus einer Überzeugung heraus hat ja sowieso alles keinen Sinn, weil dann lösen wir nämlich die Probleme nicht. Ja? Wenn die Leute sich das gefallen lassen, wenn sie unrechtmäßig behandelt werden, mal vorausgesetzt, es ist so, dann können die Leute, die das machen, bei der Polizei das ja weitermachen. Insofern, also, wenn sie ihnen Unrecht geschieht, dann gehen sie auch diesen Weg. Und dann gibt es ja auch in der Polizei sozusagen interne Ermittlungsstrukturen, die dann versuchen, auch dem nachzugehen. Ja, und es kann sein, dieser eine Beschwerde, also es bleibt vielleicht für Sie unbefriedigend, ne? Also Sie haben eine Beschwerde gemacht, aber letztendlich ist nichts bei rausgekommen, Sie kriegen kein Recht. Ne? Aber da nochmal der Gedanke, wenn immer wieder zu denselben Beamten irgendwelche Beschwerden kommen, dann hinterlässt das irgendwann Spuren. Es ist jetzt schwierig, so eine abstrakte Situation auseinanderzunehmen. Ne? Also ich weiß nicht, ob du ein konkretes Beispiel vor Augen hast oder... Vielleicht kannst du es mal schildern. Also genau, das ist der Punkt. Ich meine, erstmal geht es ja um die unmittelbare Hilfe sozusagen für das Opfer an dem Moment. Und da ist dann aus einer gewissen Entfernung zu brüllen, zu rufen, vielleicht auch andere Polizisten mit drauf aufmerksam zu machen, erstmal der Weg, der vielleicht hilft. Im konkreten Fall hat er ja geholfen. Ansonsten sich so viel Details dieser Situation wie möglich merken, eventuell Kennzeichen, körperliche Kennzeichen merken, gucken, dass man also auch dem Opfer sagen, dass man also die eigenen Personalien geben, dass man Zeuge dieser ganzen Geschichte war, dass man das unterstützen würde und so weiter. Ne? Also sozusagen möglichst viele Informationen versuchen festzuhalten, damit später eine entsprechende Aufarbeitung des Ganzen, auch rechtliche Aufarbeitung passieren kann. Ja, aber jetzt, wenn es jetzt um die unmittelbare, ganz direkte Hilfe geht, wie gesagt, ja, irgendwie brüllen, hör auf oder so oder lass das, damit ihr erstmal irgendwie vielleicht in dem Moment zur Besinnung kommt oder eben andere Polizisten ansprechen, darauf aufmerksam machen, die vielleicht gerade in einer ruhigeren Verfassung sind, damit erstmal unmittelbar dem Opfer geholfen wird, aber nicht selber körperlich eingreifen. Weil das Problem an der Stelle ist, dass wenn das wiederum von anderen Polizisten beobachtet wird, die sehen dann nur, da gehen wieder Demonstranten, Zivilisten, wer auch immer, einen Polizisten an und das wird dann wiederum die Gewalt noch weiter eventuell anheizen. Ja, Agent Provocateur, ist ein schwieriges und heikles Thema, weil es nach meiner Kenntnis sozusagen bisher offiziell immer geleugnet wurde, dass es die gab und gibt. Und also von Polizeiseite, von Seiten der Innenministerien etc. Man muss auch unterscheiden, Agent Provocateur nehme ich mal jetzt wörtlich, darf man nicht verwechseln mit Zivilbeamten. Ja, Zivilbeamte können erstmal im Rahmen polizeilicher Einsätze mit dabei sein, die sind aber nicht automatisch Agent Provocateurs. Agent Provocateur wäre ich ja in dem Moment, wo ich selber beispielsweise Aufstachler anheize, Demonstranten irgendwie zu Gewalt animiere, damit Gegengewalt passieren kann. Das wird von Polizeiseite bisher, also die Existenz solcher Beamten wird bisher bestritten, gibt es sozusagen keine offiziellen Belege dafür. es ist ein schwieriges, heikles Thema. Wenn es das geben sollte und wenn das rauskommt, dann ist es in der Tat ein Skandal und dann muss man das auch sehr, also dann muss das auch entsprechend sehr klar aufgearbeitet werden und dann muss es auch sehr direkt und sehr deutlich besprochen werden. Aber bisher ist es sozusagen eher in so einer Grauzone drin. Ja, und ich kann mich jetzt nicht hinstellen und sagen, es gab es oder es gab es nicht, war nicht dabei, ich kann es nicht einschätzen. Ja, es gibt keine sozusagen klaren, hundertprozentigen Belege dafür. Herr Wippesaal, ganz ehrlich, bin ich sehr vorsichtig. Also ist eine ganz umstrittene Persönlichkeit. Ja, und zwar auch innerhalb der, sagen wir mal, auch innerhalb der Menschenrechtsaktivisten-Szene umstrittene Persönlichkeit. Insofern bin ich vorsichtig, wenn er was sagt, wie das einzuordnen ist. Also vielleicht für alle, die Thomas Wippesaal nicht kennen, er hat sozusagen, war mal einer der führenden Köpfe, Vorsitzender, glaube ich, der Bundesarbeitsgemeinschaft kritischer Polizisten. Es gab ein Strafverfahren gegen ihn. Er hat, war im Verdacht, ein Waffengeschäft gemacht zu haben, die Vorbereitung eines Raubes verstrickt gewesen zu sein. Es gibt wieder Leute, die sagen, das ist er selber sagt auch, das ist ein gegen ihn inszeniertes Komplott. Er ist aber auch innerhalb der kritischen Polizisten und innerhalb der Menschenrechtsaktivisten keine unumstrittene Persönlichkeit. Und ich habe viel Zeit, vielleicht zu viel Zeit, darauf verwendet, von seiner Internetseite seine ganzen Dokumente zu lesen und wage mir da kein Urteil. Also ja, also in dem, was du gesagt hast, stecken für mich zwei Sachen drin. Auf der einen Seite geht es so, wenn ich es richtig verstanden habe, darum, ein Fragezeichen dahinter zu setzen, ist sozusagen Gewaltmonopol, Rechtsstaatlichkeit, ist das sozusagen unveränderbar, müsste man nicht auch Gesetze ändern? Ich drücke es jetzt mal so aus, wie ich es verstanden habe. Mag sein, dass man das möchte, aber dann muss man das auf dem dafür vorgesehenen Wege tun. Ja, also wenn du jetzt beispielsweise der Meinung bist, da ist irgendwas bei uns nicht in Ordnung, dann musst du halt eine Initiative gründen oder dich irgendeiner Partei anschließen, wo du denkst, dass die das ändern könnten und dann musst du da Mitstreiter gewinnen und dann so. Jetzt könntest du mir wieder entgegenhalten, naja, also wenn es nicht aber den Druck von der Straße geben würde und auch die Bereitschaft, Grenzen zu überschreiten, dann wären viele Veränderungen auch in unserem Land nicht passiert. Insofern gebe ich dir dahin schon recht, es gibt keine einfache Antwort darauf. Allerdings, was ich nicht, da bin ich wieder bei meinen Prämissen vom Anfang, wo ich ein Problem mit hätte, wäre das Gewaltmonopol an sich anzutasten. Ich denke also auch in unserer Gesellschaft oder in unserer Geschichte gibt es viele Beispiele dafür, dass eben den Gewaltweg zu gehen, um Verhältnisse zu ändern, in aller Regel in eine falsche Richtung führt. Ja, Gewaltmonopol heißt ja erstmal, die einzigen, die Gewalt ausüben dürfen oder andere zur Gewaltausübung legitimieren dürfen, ist der Staat über das rechtliche System. Hauptsächlicher Träger des Gewaltmonopols Polizei. Darüber hinaus ist ja auch dem Einzelnen Gewaltmöglichkeiten gegeben. Es gibt zum Beispiel in § 859 im BGB, Selbsthilfe des Besitzers steht drin, wenn du als Besitzer einer Sache sich jemand deiner Sache annimmt, dann darfst du dir mit Gewalt, steht wortwörtlich im 859 drin, mit Gewalt die Sache wiederholen. Also der Staat gibt ja teilweise auch die Gewalt ab, aber nur sehr eingegrenzt. Und der Gedanke dahinter ist ja vom Gewaltmonopol, ja, wenn jeder sozusagen seine Interessen mit Gewalt durchsetzt, dann haben wir irgendwie Anarchie, Chaos und das Faustrecht, das Recht des Stärkeren. Ja, wer am stärksten zuschlagen kann, der hat Recht. Das kann es nicht sein. Zum Zweiten habe ich keinen Widerspruch. Also natürlich, das ist ja das, was ich angesprochen habe, mit also all diese Fälle von sich wechselseitig decken, von Mauer des Schweigens, ist es rechtswidrig. Und mein Standardspruch dazu ist, ein Polizist, der selber Recht bricht, ist wie ein Feuerwehrmann, der ein Haus anzündet. Ja, und das versuche ich auch immer wieder in Diskussionen mit Polizisten deutlich zu machen und ein Bewusstsein dafür zu wecken. Und leider, da hapert so ein bisschen bei manchen oder bei vielen, ein Bewusstsein dafür zu haben, dass das, was ich da mache, sozusagen klarer Rechtsbruch ist, dass ich sozusagen mich damit auf die andere Seite begebe, indem ich den Kollegen mit seiner Straftat decke, dieses Bewusstsein zu wecken, das ist so die Herausforderung, ja, um allmählich sozusagen zu verändern. Aber da passiert auch was. Ja, es gab vor kurzem eine Pressemeldung über eine Beamtin, gab es folgenden Sachverhalt, also einen Funkwagen gefahren und ein Beamter hat einen jungen Mann irgendwie im Funkwagen eine Ohrfeige gehauen. Ja, die haben sich erst verbal behagt und dann hat er ihm eine Ohrfeige gehauen. Und die Beamtin hat sich zur Anzeige entschlossen. Ja, und also es gibt eben auch diese Fälle und ich glaube auch der Trend geht sozusagen in die Richtung der Sauberkeit und dass das auch dass dagegen vorgegangen wird. Ja, aber wir müssen letztendlich, muss die Zivilgesellschaft da auch weiter mit Druck machen und das ist eben auch letztendlich die Aufgabe von Amnesty, da auch den Finger weiter auf die Wunde zu legen. Und dann so eine Leute wie ich, die versuchen sozusagen auf beiden Seiten da zu arbeiten, ne, und auch in der Arbeit mit Polizeibeamten, das immer wieder zu thematisieren und zu problematisieren. Ja, im Dienst verhaften. Also es gab es jetzt gerade hier in Frankfurt, nicht weit weg, ne, habe ich auch gelesen, jetzt eine Zusammenarbeit von Polizeibeamten mit Hells Angels. Da sind die Beamten sozusagen im Dienst verhaftet worden. Sowas gibt es auch. Aber das ist wahrscheinlich nicht das, was du jetzt meintest, sondern mehr so bei einer Demonstration jetzt vielleicht wieder. Und so eine Einsatzsituation ist natürlich eine ganz schwierige Angelegenheit, weil jetzt muss man auch nochmal gucken, da kommt einfach einer und sagt, der macht gerade was Falsches. Ne? Und dann ist es auch erstmal für den Beamten nur eine Behauptung, wo ich jetzt nicht erwarten kann, dass er jetzt sofort mir glaubt und hingeht und jetzt sagt, so, und du bist ein Täter jetzt plötzlich, du bist festgenommen, sondern das sind Prozesse, die dann wirklich auch durch sozusagen nachträgliche Prüfung, Aufarbeitung und so weiter rauskommen müssen. Ja, ja gut, aber meinst du jetzt, dass der dann gegen seine Kollegen vorgehen würde? Ja, sowas hat es auch schon gegeben, es gab mal, aber das war 1990, in Berlin, in meinem Heimatstadtbezirk sogar, da haben sich also in einer Dienstschicht Polizisten so miteinander gehauen unter Einsatz von Schlagstöcken, dass von einem anderen Revier Polizisten kommen mussten, um die Sache zu schlichten. Das hatte aber einen Ost-West-Hintergrund. Da haben sozusagen Ossis gegen Wessis Polizisten da. Das ist aber, glaube ich, sehr die Ausnahme. Und ich will es nicht lächerlich machen, was du gesagt hast, das ist ja eine ganz ernste und schlimme Sache. Letztendlich wird es nicht in der Situation dazu kommen, dass jetzt der Polizist festgenommen wird, es sei denn, er würde jetzt nun völlig austicken oder so, aber dann würde er mutmaßlich auch nicht gegen seine Kollegen vorgehen, sondern würde sich dann dem auch fügen. Der Weg wäre dann, wie gesagt, sowas zu versuchen, im Nachhinein wirklich zu klären. Ne? Und nochmal, also das, was ich vorhin gesagt hatte, was hier ja auch nochmal mit unterstrichen worden ist, also wie bei jedem anderen Täter sich so viel wie möglich Informationen merken, damit das später rechtlich aufgearbeitet werden kann. Abschiebepraxis ist tatsächlich ein menschenrechtlicher Grenzfall, eine menschenrechtliche Frage, wo also Menschenrechtsaktivisten natürlich eine ganz klare Gegenposition haben. Wo auf der anderen Seite der internationale Menschenrechtsschutz, sprich Vereinte Nationen und Europarat, nicht greift, weil die sagen, also wir können nicht die Abschiebepraxis an sich verurteilen, sondern es geht nur darum, die Abschiebungen sozusagen im Einklang mit den Menschenrechten durchzuführen. Also hier gibt es sozusagen einen Widerspruch zwischen Menschenrechtsaktivisten, die generell gegen Abschiebungen sind und die in Abschiebungen eine Verletzung der Menschenrechte sehen und dem internationalen Menschenrechtsschutzsystem, das diese Sichtweise so nicht hat, sondern nur sagt, dass die Abschiebungen, die stattfinden, in Übereinstimmung mit den Menschenrechten stattfinden sollen. Und es gab einen traurigen, tragischen Fall, wo ein abgelehnter Asylbewerber, der abgeschoben wurde, und begleitet wurde durch Beamte der Bundespolizei, damals noch Bundesgrenzschutz, Amir Agib, bei der Abschiebung zu Tode gekommen ist. Er hatte einen Helm auf, war gefesselt und die Beamten haben ihn nach unten gedrückt und er ist erstickt. Und das hat viel Aufsehen erregt, hat ein Gerichtsverfahren zur Folge, hat entsprechend auch sozusagen international Aufsehen erregt. Ja, Deutschland musste sich dafür auch verantworten vor den Vereinten Nationen. Und letztendlich hat es dazu geführt, dass in der Bundespolizei also man sich sehr intensiv mit diesem Thema Abschiebung auseinandergesetzt hat und versucht hat, die Vorschriften auch so zu gestalten, dass es in Einklang mit den Menschenrechtskonventionen steht. Also ich kann dieses Unbehagen verstehen, aber es ist tatsächlich ein unaufgelöster Widerspruch. Okay. Ja, schönen Dank nochmal auch von mir und fand es ganz interessant und schönen Abend noch.